Hat jemand einen Wortwitz, den wir bringen können?
Ja, ich habe einen.
Sehr gut.
Wie nennt man einen Roboter, der eingesetzt wird zur Einschüchterung von Menschen? Das ist dann ein Android.
Hallo und willkommen hier zur 25. Folge des Code Culture Podcasts. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir haben heute sogar einen Gast dabei. Und zwar reden wir heute
mit
Joachim Breitner. Er ist Informatiker und Mathematiker, promoviert und ein Experte für eine Programmiersprache, die du wahrscheinlich gar nicht kennst und die ich tatsächlich auch nur so vom zweites Semester Informatik war es, Joachim, richtig? Zweites Semester Informatik Haskell.
Vor genau 15 Jahren war das.
Stimmt, ja. Und das war doch dieser, wie hieß denn der Prof? Das war so ein Franzose.
Calmet,
genau, Professor Calmet. Und er konnte weder Deutsch noch Englisch wirklich gut. Also ich glaube, am besten wäre es gewesen, hätte die Vorlesung auf Französisch gehalten.
Die Magenta war es ja dann auch halb Französisch, ne?
Ja, genau. Es war also eigentlich egal, in welcher Sprache, es war halb Französisch. Aber es war dann doch recht interessant, weil wir dort die Grundlagen davon gelernt haben. Und für dich wurde es dann nicht nur eine kurze Begegnung mit der Sprache, sondern ja, du hast dich dann auch sehr tief und weitergehend damit befasst. Mhm. Genau. Und bevor wir uns aber diesem Thema widmen, gehen wir wie immer den Wochenrückblick und die News durch. Lukas, du hattest nochmal deinen QR-Code von deinem Corona-Test bekommen.
Ja, richtig. Ja, und zwar ganz interessant. Und ich hab rausgefunden, weil ich hatte ja den Test, wie in letzter Folge schon gesagt. Und das Geile war, ich habe ja versucht, diesen QR-Code dann einzuscannen.
Ja, hat das geklappt?
Es hat nicht geklappt. Okay. Und dann ist mir aufgefallen, ich habe, als ich den Test per E-Mail bekommen habe, das Ergebnis, habe ich eine E-Mail davor gekriegt, quasi so ungefähr 2 bis 3 Stunden davor oder so. Die habe ich aber auch gar nicht später registriert, also die habe ich später gar nicht mehr wahrgenommen. Und habe dann aber in meinem Postfach gesehen, hey, da ist ja noch eine von diesen Eurofins, die immer die Tests auswerten. Und da war der QR-Code für das Testergebnis drin.
Okay.
Das habe ich quasi am Samstag um 2 Uhr in der Nacht bekommen. Das heißt, da das einscannen und dann ein schnelleres Ergebnis bekommen, war jetzt auch nicht wirklich möglich. Das heißt, ich habe es dann versucht einzuscannen und es ging immer noch nicht.
Ja, hey, aber immerhin 25 Millionen für die Telekom Cloud.
Ja, genau. Wenigstens das.
Ja, irgendjemand hat jetzt sich gefragt,
aber das wollte ich nochmal anmerken. Und zwar man kriegt halt einmal quasi so eine ID, damit Eurofins und irgendwie das Krankenhaus einen zuordnen kann. Und dann kriegt man danach von denen, die testen, nochmal einen QR-Code, mit dem man dann das in die Corona-QR-App da reinpacken
Verstehe,
kann.
Also ein zweischrittiger Prozess.
Genau, und wenn der QR-Code halt erst irgendwie 2 Stunden, bevor ich das Testergebnis per E-Mail bekomme, dann bringt mir der auch nicht viel. Außer natürlich, wenn ich beim positiven Ergebnis hätte, ich das natürlich dann,
durchklicken können und dann all deine Kontakte informieren.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das jetzt gewesen wäre. Wäre der positiv gewesen, ob ich ihn dann einen hätte scannen können? Keine Ahnung.
Ja, gute Frage.
Muss ich noch positiv werden? Also
wir können ja die User-Story in GitHub anschauen. Das ist ja immer noch so, dass da alles Open Source ist.
Ah ja, da ist ja alles also Open Source, alles dokumentiert.
Also da könntest du dann auch aus den paar tausend User-Stories, die rausprimeln, die das beschreibt.
Genau.
Ich hatte keinen Corona-Test, ich habe dafür was anderes gemacht und zwar ist bei uns in der Firma der ARM Mac angekommen, also der Apple Silicon Mac. Wir haben nämlich einen bestellt und ich wollte mal schauen, ob wir damit Software entwickeln können. Weißt du, was die kurze Antwort ist?
Nein.
Genau, nein. Also aber mal sowas von gar nicht. Die erste Idee wäre gewesen Homebrew. zu installieren. Homebrew ist so ein Paketmanager für macOS. Ja, und der geht halt einfach nicht. Und das wissen die Leute selbst, deswegen zeigen sie dir so eine schöne Fehlermeldung. If you really know what you are doing and are prepared for a very broken experience, you can use another location option for installing on ARM. Also die wissen wohl selbst, dass es noch überhaupt nicht geht und verbieten da auch die Installation. Dann der nächste Schritt, Java. Also wir brauchen ja Java, um unsere Software zu entwickeln und zum Laufen zu kriegen, die Java-virtuelle Maschine. Und ja, die ist einfach nicht installiert. Also auf den ARM-Macs ist mit Big Sur kein Java geschippt. Was meiner Meinung nach ein ganz großer Schritt in die Richtung ist, dass wahrscheinlich Java nicht mehr Teil sein wird von macOS.
Meinst du, das ist Absicht oder einfach nicht fertig geworden?
Ist eine gute Frage. Ich hoffe mal nicht, dass es Strategie ist. Ich glaube, es ist nicht fertig geworden, weil ich habe dann zumindest mal geschaut, was so die Open-Source-Variante von Java so macht. Also mit Oracle will ich mich eigentlich gar nicht mehr auseinandersetzen, weil die abartiges Geld wollen für ein bisschen Java. Da ist das größte Projekt, welches das OpenJDK bundelt, ist Adopt OpenJDK. Und da gibt es leider auch noch überhaupt gar nichts, was man runterladen könnte. Also nicht mal als Nightly Build. Da ist für macOS nur die x64-Architektur vorgesehen. Also auch da ist noch nichts am Start, was ich sehr schade finde.
Ja, aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch kommen.
Ja, es wird aber momentan halt noch nicht.
Ja, also, richtig.
Weiter ging es mit Docker. Docker läuft natürlich auch nicht. Also die Docker-Desktop-Version, die tut einfach nicht. Die sagt dann, hey, ich bin ein x64, ein x86, gib mir mal ein Rosetta, dann installiert man dieses Rosetta, diesen Emulator und dann stürzt Docker ab. Also da ist auch nichts zu holen. Also die Kurzzusammenfassung ist, ich glaube, wenn man in dem Apple-Ökosystem arbeitet und für iOS oder für macOS Consumer-Anwendungen schreibt, alles nice, dann kann man damit Software entwickeln. Wenn man in einem anderen Ökosystem wohnt, dann geht's einfach
dann nicht. Dann ist man an der Rosetta.
Ja, genau.
Genau.
Aber mal sowas von, weil... Also selbst die Toolchain kriegt man ja nicht ohne ein Paketmanager hin. Also ich glaube, keiner möchte sich, das fängt ja schon mit Git und mit den ganzen Entwicklertools an. Die will man ja nicht über irgendein Installer-Paket manuell installieren.
Es gibt bestimmt Menschen, die das wollen.
Ja, aber die haben wahrscheinlich nicht die Probleme. Fähigkeit, produktiv Software zu entwickeln. Und außer ein bisschen Ruby und Python schiebt ja macOS erstmal gar nichts mit. Also für mich bedeutet das jetzt Wiedervorlage in sechs Monaten. Und dann schauen wir mal, wie da der Laden ausschaut. Für Enterprise-Software-Entwicklung ist da, glaube ich, nichts zu holen. Joachim, du kennst dich auch ein bisschen aus mit Compiler. Also man müsste da ja dann das Compiler-Backend für die ganzen Compiler reimplementieren, damit es dann auf dem Apple Silicon läuft. Ist das richtig?
Genau, also der Compiler besetzt ja dann dein Programm, was du in der Sprache schreibst, die du am liebsten schreibst oder schreiben musst, weil du dafür bezahlt wirst, in die Maschinensprache. Und die ist einfach sehr anders zwischen x86, dem Intel-Prozessor und diesen ARM-Prozessoren. Und es ist die Aufgabe vom Compiler, das zu besetzen. Und viele Compiler können jetzt auch ARM, aber es ist nicht nur die, dass es ein ARM-Prozessor ist, sondern eben auch die Integration von Prozesse und Betriebssystemen, die nochmal speziell ist. Also das wird kein Problem sein, einen Prozessor zu finden, der dir deinen Code nach ARM kompiliert, aber so, dass es dann auch mit macOS und so weiter funktioniert und die ganzen betriebssystemspezifischen Sachen, wie Funktionsaufrufe funktionieren und so, wie Programme aussehen, dass die halt noch tun müssen. Und das muss dann halt nicht nur Compiler vernünftig können, sondern auch alles Tooling drumherum, der Linke, der die Sachen zusammenpackt. Und deswegen dauert es eine Weile, bis so Ökosysteme dann auch eine neue Architektur auf einem neuen System unterstützen.
Ja.
Ich schätze mal, die meisten Compiler, also ARM-Support ist in den meisten Compilern drin. Also irgendwie ein GCC oder ein LLVM-Backend oder auch die Haskell-Compiler, um schon mal voraufzugreifen, die können alle ARM. Aber ARM auf Mac ist halt neu. Und da muss ich mit hinsetzen und es noch vernünftig integrieren, soweit ich das sehe.
Genau, und ich glaube auch, da ist ja auch ganz viel Infrastruktur außenrum. Also gerade dieser Paketmanager. Man möchte ja auch ein Tooling haben. Es ist ja nicht nur der nackte Compiler, der dann einfach da ist, sondern es gibt ja eine Infrastruktur außenrum und ich glaube, die muss jetzt einfach noch wachsen. Da ist einfach noch nichts da.
Genau. Und dann natürlich so Sachen wie Java, die haben halt noch so Sachen wie Interpreter und Just-in-Time-Compiler intern. Das ist schon sehr haarige Zeug, die dann doch sehr spezifisch wieder auf die Maschine ist. Also einen JIT-Compiler, Just-in-Time-Compiler, das ist sozusagen ein Programm, was dann das Java-Ding ausführt und ist dabei im laufenden Betrieb optimiert. Und das lässt sich nicht einfach so auf eine andere Architektur kompilieren. Da muss man schon mal richtig sich dran setzen. Ja, und deswegen auch nicht überraschend, dass Java noch nicht so weit ist, zum Beispiel.
Ja, und da habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst davor, weil letzten Endes wird es dann bedeuten, dass sich meine Anwendung auf dem Entwicklerrechner anders verhalten wird, als auf dem Rechner, auf dem ich die Anwendung dann letzten Endes dem Kunden liefere. Weil der hat keinen Mac, der hat im Zweifelsfall einen x64-Server irgendwo im Schrank stehen oder das läuft in der Cloud auf einer virtuellen Infrastruktur, die auch x64 spricht. Und da wird es zu Effekten kommen, da bin ich jetzt schon sicher.
Ja, aber nicht, also ich bin jetzt meins keine furchtbar gravierenden. Also das ist schon was, wo so eine Sprache wie Java schon hinbekommt, dass es zumindest funktioniert.
Ja, es funktioniert. Also denkst du nicht, dass so Performance und so Dinge sich anders verhalten werden? Also was ein Flaschenhals oder was besonders schnell jetzt auf einem
Apple Silicon? Das ist ja zwischen Laptop und irgendeiner Maschine in der Cloud ja sowieso schon anders. Richtig. Also auch wenn beides die gleiche Architektur ist. Ich glaube, das Problem hast du so oder so, es wird vielleicht ein bisschen schlimmer, das stimmt.
Ja. Und ja, also ich glaube, es wäre schöner gewesen, es wäre einheitlicher gewesen, hätte Intel diese Intel und AMD hätten die diese Performance, die jetzt die Apple Silicons haben, auch hinbekommen. Weil eins muss ich sagen, das Ding ist affenschnell. Also ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ein Browser nicht irgendwie eine Seite aufbaut, sondern die Seite einfach präsentiert.
Okay.
Und das ist unglaublich beeindruckend.
Es ist so ähnlich wie der Wechsel damals von Festplatten auf SSDs. Ja,
genau. Ja. Also es ist von dem, wie sich es anfühlt, also ich rufe TheVerge.com oder Spiegel Online auf und es ist halt einfach da. Es fühlt sich an, als würde ich eine PDF aufmachen und die würde schnell gerendert werden. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und die Anwendungen, die starten, also auch die großen Anwendungen, die mit Rosetta emuliert werden, die starten in nicht zu erkennenden Millisekundenbereichen. Also was wird die Latenz sein, die ein Mensch wahrnehmen kann? Wahrscheinlich so 15 bis 20 Millisekunden. Und dann sind die da und auch komplett gerendert. Also das ist echt eine ganz andere Hausnummer, als ich jetzt zum Beispiel von meinem MacBook Pro gewohnt bin. Und da bin ich sehr gespannt drauf, auf diese Experience. Und ein bisschen Angst habe ich halt, dass die Software, die wir entwickeln und nutzen, dass es da noch ein bisschen braucht.
Das ist generell das Problem, dass wenn Entwickler zu gute Maschinen haben, leiden die User.
Ja, also du programmierst ja immer,
so optimierst so lange, bis es bei dir vernünftig läuft. Und dann ist es genau, dann ist ja jemand halb so lahme Maschine und der merkt dann, dass es langsam ist.
Ja, tatsächlich. Also
eigentlich sollten Entwickler alte Laptops kriegen.
Ja, richtig. Und ich sage auch immer scherzhaft, die beste Software habe ich geschrieben, als ich auf dem alten MacBook Air war. Da habe ich halt einfach die Flaschenhälse, die ich da programmiert habe, oder ich habe irgendwie Parallelität falsch gemacht oder so irgendwas in der Richtung, die habe ich halt sehr schnell gemerkt. Und mit irgendwie modernen Rechnern, da merkt man nicht, dass man jetzt aus Versehen irgendwie 3 GB Quatsch anzieht. Das geht da unter im Standardrauschen.
Ja, dann muss man einfach Frontend-Entwickler sein, dann interessiert einen das alles nicht.
Genau, dann ist man froh, wenn das CSS überhaupt irgendwie funktioniert. Ja,
genau.
Ja, wir lassen den Grabenkampf mal sein und biegen ein in die News tatsächlich. Und da ist diese Woche eine ganz, ganz hässliche Sicherheitslücke aufgetreten und gefunden worden. Und zwar von dem Anbieter GoSMS Pro. Das ist ja so ein Dienstleister, der vor allem in den USA sehr beliebt ist, aber auch ich habe da schon Nachrichten von bekommen. Damit kann man einfach Bilder per SMS schicken. Das ist so der Hauptanwendungsfall. Also dieser Dienst macht dann einfach aus einem Foto, das man schicken möchte, zum Beispiel ein Legacy-Gerät, eine URL, und diese URL wird dann in die SMS anstatt im Bild eingeparkt. Und ratet mal, wie er die URLs der Bilder generiert hat. Also wie macht man das richtig und wie macht man es falsch, und dann ratet mal, wie das war.
Man muss natürlich einfach das hochzählen im Chat. Einfach so, genau, 1, 2, also 3, 4, 5, 6, 7.
So dass man die dann einfach durchgehen kann.
Genau, genau.
Das ist best
Weil dann weißt du ja auch, dann weißt du auch, welche wann war, in welcher Reihenfolge, dann kannst du gut finden. Ja, genau,
man kann auch dann die von den anderen gut finden, indem man hinten hoch und runter zählt.
Genau.
Und man kann ein einfaches Skript basteln, das dir dann per Curl mal ein paar Gigabyte an fremden Bilder runterlädt. Ja, genau sowas.
Das hat ja auch sicherlich niemand von uns mal jemals bei einem deutschen Fotokalenderanbieter gemacht, oder?
Nein, also auf keinen Fall. Also ich habe das damals nicht gemacht. Ich mach das auch nicht mit diesen China-Webcams, die Streams durchnummerieren. Das ist... Macht man einfach nicht. Ja, so haben sie das gemacht. Und was ich da am schlimmsten finde.
Du meinst echt?
Ja, die haben das
so gemacht. Also war es echt genau so.
Ja, genau so war
es. Ein einfacher Zähler.
Ja, ein einfacher Zähler. Und seit 5 Jahren haben sie das so gemacht. Und die Leute, die das jetzt gefunden haben, also TechCrunch war es, die haben halt gigabyteweise, terabyteweise irgendwelche fremde Bilder. Also da ist alles Mögliche dabei. Das sind ja sowohl etwas kompromittierende Darstellungen von gewissen Körperteilen als auch Ausweiskopien, irgendwelche Unterschriften, irgendwelche Dokumente dabei. Großer Skandal. Deshalb, wie macht man es denn richtig? Also was ich immer wichtig finde, ist, dass man, wenn so eine Sicherheitslücke kommt, dass man dann auch zumindest in so einem Tech-Podcast sagen kann, wie man es richtig macht. Wie hättest du es implementiert, Lukas?
Ich hätte einfach eine UUID vergeben, ja. Oder nicht?
Genau,
also, das ist jetzt das Simpelste.
Ja klar, in Java wäre es UUID.generateRandomUUID oder RandomUUID. Das sind einfach Buchstabenkombinationen mit was weiß ich wie viel, 30 Zeichen. Das sind mehr Kombinationsmöglichkeiten, als es wahrscheinlich Atome auf dieser Erde gibt.
Und ja, warum überhaupt hochzählen?
Also wenn wir schon rumhören wollen, wie das gut funktioniert, es gibt also mehr im Kryptobereich oftmals Fehler, weil Leute zwar sowas machen, was im Prinzip richtig ist, aber es ist nicht immer einfach, vernünftige Randomness zu bekommen.
Wenn eine Maschine hochfährt, die
kein Netzwerk hat oder so, dann kann es sein, dass die jedes Mal beim Hochfahren die gleiche UUID vergibt und plötzlich hat man dann noch Kollisionen oder so.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht wäre es in dem Fall klüger, sowas wie einen Hash von den Daten zu nehmen, einen kryptografischen, weil dann kennt den Hash nur der die Daten hier schon hat.
Ja, aber das ist dann auch wiederum gefährlich, weil über einen Hash kann ich ja jemandem den Besitz eines Datensatzes nachweisen. Und das will man ja auch nicht immer. Also gerade wenn ich jetzt an Nordkorea oder so denke, an Südkorea, sorry, dann ist es, wenn ich da dann den Hashcode von einem Dokument kenne und dann nach diesem Hashcode suche, werde ich den Besitz nicht so geil.
Also, nee, meinst du nicht Nordkorea?
Ich meine auf jeden Fall Nordkorea. Ich meine da, wo der Diktator komische Dinge tut.
Kim Jong-un.
Ja. Genau.
Das ist Nordkorea.
Nordkorea.
Ja.
Und ja, aber es ist immer schön zu sehen, dass sowas halt dann alles irgendwie dann. Also klar, es gibt offensichtlich falsch und es gibt, wie machen wir es denn am richtigsten?
Ja, genau.
Da kann man schön rumnörden.
Ja. Vielleicht ist es tatsächlich richtig, eine Kombination aus beidem zu nehmen oder vielleicht den Hash noch sauber zu salten. Dass man halt gegebenenfalls nur systemweit oder mit einem privaten Salt versehen, sowas in die Richtung. Dass man zumindest nicht über Personen hinweg nachweisen kann, dass jemand das gleiche Dokument hat.
Ja.
Ja, haben wir das Problem.
Aber das ist natürlich komplett dumm. Also.
Ja, tatsächlich.
What the fuck?
Es passiert halt immer wieder. Also, es ist ja auch, Joachim hat es gesagt, bei diesem deutschen Fotolabor auch passiert. Das darf
einfach nicht sein. Das kenne ich tatsächlich gar nicht.
Also, ja, das war, was war es denn? Das war irgend so ein Anbieter, da schickt man halt seine Bilderchen hin und dann entwickelt er die und druckt die irgendwie auf irgendwie lustigem Papier und Fotokalender und Fotobuch und das schenkt man dann seiner Mama und alle freuen sich. Und die haben das halt genauso gemacht. Man konnte dann durchzählen und hat dann die Fotos von seinen Nachbarinnen gesehen. Das macht wahrscheinlich keinen Spaß.
Vor allem, aber haben die generell hochgezählt, also über jeden Benutzer oder userweit?
Also ich denke mal, der Fehler passiert immer genau dann, wenn man halt in der Datenbank eine Sequenz hat und diese Sequenz halt stupide nach oben zählt und dann eine Unique ID generiert und diese Unique ID halt verwendet wird, um über eine REST-Schnittstelle oder über eine andere Schnittstelle dann die Dokumente zu exposen. Das ist halt die naive Implementierung, so lernt man das, aber das ist halt ein Sicherheitsrisiko. Weil die Sequenz irgendwie für N plus 1 zu rechnen kann, nicht nur der Sequenzgenerator von der Postgres.
Ja, das ist ja, also wenn die das global quasi einfach hochgezählt haben, dann ist das wirklich, also
ja,
so dumm.
Ja, haben die. 5 Jahre lang, keiner hat es gemerkt.
Das ist auch dumm. Also von,
ja,
von
das ist auch dumm.
Richtig, also dass da mal niemand irgendwie auf die Idee kommt, sowas zu melden, also das kann es ja nicht sein. Ich hab jetzt nochmal geschaut, es hat über 100 Millionen Downloads, das ist die höchste Kategorie,
ja,
die
eben
echt so anzeigt. Ich verstehe es nicht.
Und die Links, die sieht man doch wahrscheinlich dann auch direkt.
Natürlich sieht man die direkt. Also das ist
ja eben, das verstehe ich halt auch nicht, weil wenn ich da sehe, der zählt da irgendwie hoch, dann würde ich doch selber mal ausprobieren, hä, warte, was passiert, wenn ich jetzt da irgendeine Zahl eingebe?
Ja, haben die Leute vielleicht
die Menschen, gemacht? Die sowas denken, sind nicht die Menschen, die mit Leuten kommunizieren, die noch kein Handy haben, wo man nicht einfach eine normale Nachricht schicken kann.
Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ich glaube, einfach die Zielgruppen sind disjunkt. Also die irgendwie mit Legacy-SMS hantieren, das sind nicht die Hacker, die sowas erkennen würden.
Und melden. Also es zeigt ja nicht, genau, dass es nur die sind, die es erkennen, weil die gibt es vielleicht trotzdem. Ja. Wir wissen es nicht.
Gut, schade. Security immer wieder Quelle für Desaster.
Ja, tatsächlich.
Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema.
Und ich möchte einmal kurz einwerfen noch, bevor wir mit dem Thema direkt starten. Wir haben heute nur eine News gehabt, das hatten wir, glaube ich, noch nie.
Ja, genau.
Das ist so wenig an News, unglaublich.
Ja, das
aber wir nehmen auch, übrigens, und wir haben ein Thema voll vergessen, das hast du voll ignoriert.
Was denn?
Die Black Friday Week.
Ach, die Black Friday Week, ja, tatsächlich.
Also wir nehmen heute am Donnerstag auf, es ist noch nicht Black Friday gewesen.
Aber ich habe trotzdem schon ganz viele ausgegeben und ganz viel geshoppt.
Ja, ich auch tatsächlich. Und willst du anfangen?
Ja, ich kann mal anfangen, was ich geshoppt habe, nämlich den neuen Echo Dot, den runden. Der ist heute angekommen.
Den habe ich mir auch geshoppt.
Der ist heute angekommen und der sieht gut aus und er klingt fast genauso wie der alte.
Und da möchte ich einmal eine Beschwerde. Ich habe nämlich den Echo Dot vor Markus bestellt und ich bekomme ihn nach Markus.
Tja, what the fuck? Bist du auch Prime-Kunde?
Ja, ja, okay, ich verstehe das nicht. Also ich verstehe das echt nicht. Wie funktioniert... Wie funktioniert deren... Nee, wir sind im gleichen... Wir sind die gleiche Postleitzahl. Wie funktioniert deren Queuing? What the fuck?
Ja, offensichtlich
nicht. Ich hab's vor dir bestellt, im gleichen Ort, und du bekommst es vor mir.
Hä? Tja. Gut, ich habe...
Du hast aber auch keinen Bundle bestellt, oder?
Nee, ich habe keinen Bundle bestellt. Ich hab's...
Hä? Ich habe auch keinen Bundle bestellt.
Tja, vielleicht ist da irgendwo ein Stack, wo so die ganzen Pakete werden gestapelt, eins oben drauf und auf der einen Seite kommt einer und nimmt das Paket von oben weg.
Ja, genau. Und dann
ist es
genau.
Der
als letztes bestellt, bekommt als erstes. Das ist, glaube ich, auch eine
nette Idee. Das ist immer ein sehr gutes System.
Genau. Last in, first out.
Ja. Sonst noch irgendwas?
Ja, ich habe ganz viel Fashion geshoppt. Du weißt ja, ich bin so ein bisschen Fan von schöner Kleidung. Und ja, da habe ich mir ein paar Dinge gegönnt.
Schöne Kleidung ist jetzt in deiner Meinung natürlich.
Ja, halt so minimalistisch.
Das ist eher nicht so meins. Aber ja. Ich habe für meine Mom habe ich ein iPhone gekauft.
Wow.
Ein iPhone 7 auf Refurbed für 200 Euro, also mega gut.
Ja.
Ja. Und sonst habe ich mir noch eine neue Waschmaschine bestellt, weil meine kaputt ist.
Nice, ist es eine gute Kante irgendwie so Internet auf Internet der Dinge?
Nee,
oder
das jetzt nicht. Ich habe mir aber einen Toplader geholt tatsächlich.
Das heißt, du kannst dann oben deinen Kram reinschmeißen.
Genau, finde ich tatsächlich ziemlich, also deutlich besser als jetzt so ein Frontlader.
Ja, da kann man nicht so schön zuschauen.
Ja. Das ist ganz schlimm, aber ja, genau. Aber sonst habe ich mir noch nichts Großes geshoppt.
Darin bist du so ein Shopping-Fan?
Nee, gar nicht.
Kein Konsumkind?
Nee, absolut nicht. Bei mir würde die Wirtschaft zusammenbrechen.
Ja, das ist...
Ich gebe einfach viel zu wenig aus.
Schade, sehr schade.
Das ist voll asozial von mir.
Ja.
Ja, ganz schlimm.
Für mehr Ausgeben von Geld.
Ich bin ein riesen Konsum-Junkie. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich ein großer Konsum-Junkie bin, aber also das so, legt sich hoffentlich noch im Alter.
Wenn ich da so ganz selbstkritisch bin, ich auch. Also ich gebe es offen zu, obwohl ich es eigentlich nicht möchte.
Ja, ich möchte es. Gut.
Jetzt aber Haskell.
Haskell, was ist das?
Genau, was ist das? Also ich gehe mal davon aus, dass ganz viele unserer Zuhörer diese Programmiersprache nur vom Weghören und Wegschauen können.
Deswegen, ja, daher kenne ich das auch, ja.
Daher die erste Frage gleich mal vorweg. Was ist Haskell?
Die darf ich fragen. Ja, hallo.
Ja, dann mach doch.
Was ist Haskell? Wofür wird Haskell verwendet? Was ist die Motivation dahinter?
Okay, also was ist Haskell? Haskell ist eine Programmiersprache. Insofern erstmal in der gleichen Kategorie wie Java, JavaScript, C, Pascal, APL, was man sich vorstellen kann, gibt unzählige Programmiersprachen. Das heißt, es ist Text, in dem man als Mensch sein Programm hinschreibt, damit dann ein Compiler kommt und es in die Sprache umsetzt, die Maschine versteht, hatten wir ja vorher schon kurz. Und wofür wird Haskell verwendet? Im Grunde ist Haskell ist eine General-Purpose-Programmiersprache, das heißt, man kann sie im Grunde alles verwenden, wo man so programmiert, von kleinen Skripten, wo man irgendwelche Daten verwaltet, bis zu irgendwelchen serverseitigen Anwendungen, die Datenbanken sprechen, Webanwendungen, Handy-Anwendungen, lustige Spielchen, um Mathematik zu nachzuvollziehen. Also im Grunde alles. Man müsste eigentlich fast sagen, welche Anwendungen passen wirklich nicht, und das Einzige, wo mir wirklich groß einfällt, wo ich sage, okay, Haskell ist vielleicht nicht so richtig, ist so Realtime-Anwendungen, also jetzt irgendwelche Herzschrittmacher oder so, da ja. Dann vielleicht nicht direkt Haskell drauf laufen lassen. Aber ansonsten ist Haskell tatsächlich jetzt nicht beschränkt auf irgendeinen bestimmten Anwendungsfall. Was tatsächlich oft nicht so richtig rauskommt, wenn man es in einem bestimmten Kontext wie der Uni gezeigt
ja, genau.
Bekommt.
Da hat man immer so das Gefühl, es ist so eine verakademisierte Sprache und man lernt damit Konzepte und man hat nicht so das Gefühl, dass es tatsächlich auch
genau. Das ist ein Problem. Ist. Ja. Also das war ja auch ein Problem bei uns damals in Karlsruhe. Ich sage immer, ich mag Haskell, obwohl ich es im zweiten Semester Uni hatte.
Ja, genau.
Weil tatsächlich, die Vorlesung, ich meine, sie hat das gemacht, man hat da Konzepte gelernt und man konnte da schön was über Algorithmen lernen und was nicht alles. Aber es wurde einem nicht vermittelt, dass das eine Programmiersprache ist, die als praktisches Werkzeug einem das Leben besser macht, als wenn man es nicht hat.
Definitiv.
Und es hat dann tatsächlich auch erst ein Jahr drauf geklickt gemacht, als ich dann in der gleichen Vorlesung als Tutor gearbeitet habe, also den Studenten ihre Übungsblätter korrigieren musste und es dann nochmal erklären musste und mich dann nochmal reingefuchst habe und dann hat es dann so richtig der Groschen gefallen, was da dahinter steckt und dass das wirklich was tolle Technologie ist.
Diesen Moment, diesen Heureka-Moment, den hatte ich tatsächlich auch, und zwar hatte ich irgendwann dann in den höheren Semestern ein ziemlich altes ThinkPad. Auch ein sehr kleines. Damals waren die mobilen Kleinrechner noch nicht so leistungsstark und ich hatte dann als Window Manager X Monat. Und den musste man damals oder wahrscheinlich auch noch heute konfigurieren, indem man ihn sozusagen neu programmiert, indem man den Quelltext aufmacht, in den Quelltext die Konfiguration reinschreibt und dann eben mit dem GLC einmal durchkompiliert. Und das war schon sehr, sehr beeindruckend, weil ich eben viele Dinge, die ich dann so ganz speziell haben wollte, ich bin so ein bisschen Tastatur-Junkie, halt sehr effizient implementieren konnte. Also gar nicht mal konfigurieren, sondern implementieren. Das hat mich damals sehr beeindruckt.
Genau, da sind wir auch schlecht bei einer, also übrigens X-Monat läuft direkt, also ich sehe es hier, läuft auf meinem Laptop immer noch, bin ich immer noch nicht weggekommen von. Da sieht man schon eine von den Stärken von Haskell, weil das Konfigurieren oder Programmieren eines Window-Managers ist eine sehr spezielle Anwendung. Und worin Haskell wirklich gut ist, ist darin, sagen wir mal, er ist im Grunde eine Art Bibliothek. Du importierst den Code von X-Monat und dann tust du den irgendwie zusammenbauen, um damit deinen eigenen Window-Manager zu bauen. Das heißt, was du im Grunde bekommst, ist eine Sprache, die speziell für das Programmieren von Window-Manager gebaut ist. Das ist im Grunde Haskell plus die Funktionen, die von X-Monat bereitgestellt werden, die Typen, die Art und Weise, wie du es zusammenbaust, irgendwelche lustigen Kniffs, wie du das schön formulierst. Und dann hast du sozusagen Embedded Domain-Specific Language, also eine in Haskell eingebaute Sprache für einen bestimmten Zweck.
Genau, so hat sich es auch angefühlt.
Genau, und es erlaubt dir das, was du mit dem Window-Manager machen willst, sehr kompakt und sehr elegant und sehr abstrakt, ohne dich um viele Sachen zu kümmern zu müssen, die gerade nicht in deinem Kopf stecken, während du dieses Problem, wie schiebe ich hier meine Fenster nebeneinander in der Form, wie ich es haben möchte, hast. Und das ist eine der grandiosen Stärken von Haskell. Also irgendwie nicht nur ein Problem zu lösen, sondern dir ermöglichen, dir selber die Tools zu bauen, mit denen du dann ein ganzes Problemfeld sehr effizient und elegant lösen kannst.
Ja, verstehe. Und das habe ich damals auch sehr, sehr eindrücklich festgestellt. Und ich sehe das auch, also wenn ich jetzt erklären müsste, was ich als großen Vorteil von Haskell sehe, dann genau das. Und die Frage ist jetzt natürlich, wir haben sehr viele da draußen, die können Java und die können JavaScript und Python. Was würdest du denn sagen, ist denn der wichtigste Unterschied, wenn jetzt ein Java-Entwickler in Haskell programmiert, was würde ihm da als erstes auffallen? Was ist da anders und neu?
Also der wichtigste Unterschied so an grundlegenden Spracheigenschaften ist sicherlich, dass es eine reine funktionale Sprache ist. Und das sind zwei, also rein als technischer Ausdruck jetzt hier und funktional als zwei Attribute, die in dieser Kombination diese tollen Möglichkeiten bereitstellen. Und die können wir jetzt mal einzeln anschauen. Also ja. Das eine ist funktional und hat im Grunde zwei Aspekte, wo man sich darüber streiten kann, was ist notwendig, damit es funktional ist. Das eine ist einmal, dass du wirklich Funktionen, also Programmstücke, nicht nur aufrufen kannst, sondern die selbst als Daten verwenden kannst. Also machen wir ein konkretes Beispiel. Gut, oder machen wir erstmal die Verweise zu Sprachen, die Leute kennen. Also in Java gibt es neuerdings die Lambdas. Ich weiß nicht, ob genau, neuerdings noch gilt.
Ist ja, ein paar Jahre her wahrscheinlich. Java 8 schon ein paar Jährchen her, aber es ist trotzdem ein neues Sprachfeature.
Genau, Lambdas in Java, in JavaScript hat man natürlich kannst du problemlos eine Function als Wert irgendwo hinspeichern oder eine andere Funktion übergeben. In Python hast du auch das Lambda-Attribut. Das heißt, die Sprachen in deren Hinsicht sind funktional. Und das ist schon mal gut und auch tatsächlich auch von Haskell beeinflusst in vielen Fällen, wenn man sich die Historie der Programmiersprachen anschaut. Und das ermöglicht sehr interessante Strukturierung von deinem Programm. Also nicht nur, du hast Schleifen und If und Then und irgendwelche Aufrufe, sondern du kannst Funktionen komponieren. Du kannst eine Funktion die andere begeben und dann wird die dort in irgendwelchen, also machen wir ein konkretes Beispiel. Das klassische Beispiel ist, du hast eine Liste oder ein Array oder wie auch immer das in deiner Sprache heißt und du willst jedes Element der Liste verändern. Zum Beispiel, du hast eine Liste von Zeichen und du willst jedes Zeichen zum Großbuchstaben machen. Ja. Dann ist so die herkömmliche imperative Sicht, okay, ich nehme eine Schleife, da habe ich eine Schleifenvariable, die ändert sich von 0, 1 und so weiter bis zur Länge der Liste minus 1 und das genau. Minus 1 bitte nicht vergessen. Und dann kann ich damit in diese Liste rein indizieren und schauen, okay, an der Stelle, was steht da für ein Zeichen, dann lese ich das raus, schaue, ob das ein kleiner Buchstaben ist, mache einen Großbuchstaben draus und schreibe es wieder rein. Genau. Das ist ich arbeite ein imperatives Rezept ab, Sicht darauf. Die funktionale Sicht auf das Problem ist, dass man das aufteilt in zwei Aspekte. Nämlich, der eine ist, ich möchte eine Liste durchgehen und mit jedem Element etwas machen. Und der andere Aspekt ist, ich möchte ein Zeichen groß machen. Und dieser erste Aspekt, dieses generelle, das heißt dann oft Map als Funktionsname, gibt es in vielen Sprachen, das mache ich einmal. Und dann kann ich das ganz oft benutzen, egal ob ich jetzt Zeichen in einer Liste von Zeichen groß machen möchte oder in einer Liste von Spielständen jeden netten Punkt mehr geben möchte oder noch komplexere Sachen. Und da ist entscheidend, dass ich dieser Map-Funktion etwas übergeben kann, was selbst wieder eine Funktion ist, nämlich die Funktion, die ein Zeichen nimmt und größer macht.
Das ist tatsächlich, das macht die Sache einfacher und ich denke auch, das lässt den Code. Also wenn ich jetzt an Separations of Concern denke, das ist ja die Idee, dass man Aspekte eines Programmes entsprechend ihrer Bedeutung, ihrer Semantik trennt. Und das ist die sauberste Trennung, die man sich vorstellen kann.
Genau, und wenn man das nochmal einen Schritt weiter geht, was dahinter steckt und warum es so mächtig ist, ist, dass es sehr viel Abstraktion ermöglicht. Und mit Abstraktion meine ich was ganz Konkretes. Das klingt komisch. Mhm. Kleines Oxymoron. Und zwar, wenn du ein Programm hast, was eine Sache macht, zum Beispiel in einer Liste von Zeichen jedes Zeichen groß machen. Ja. Und du hast ein zweites Programm, was Ähnliches macht, in einer Liste von Spielständen jeden Spielstand verdoppeln. Dass du die Möglichkeit hast zu sehen, okay, ich habe hier Teile von diesen Programmen, die sind gemeinsam, und Teile sind unterschiedlich. Und dann möchte ich das Gemeinsame rauskristallisieren und das, was unterschiedlich ist, als Loch in diesem Programm erstmal sehen. Ja. Also, und dann packe ich das Ganze in eine Funktion, die den konkreten Wert für dieses Loch übergibt. Das kann ich auch in Pascal machen, aber da kann ich es halt nur, wenn die Unterschiede, sagen wir mal, eine Zahl ist. Dann mache ich daraus eine Prozedur, die über diese Zahl abstrahiert. Wenn ich aber über Funktionen abstrahieren kann, kann ich über im Grunde beliebige komplexe beliebige Gedanken, beliebige Konzepte in dieser Funktion abstrahieren. Und daher kommt dann diese Mächtigkeit her, die dann zum Beispiel dir ermöglicht, dann, dass du einen X-Monat programmierst und dich wirklich nur auf die Sachen konzentrierst, die gerade spannend sind, weil alles andere ist hinter solchen Abstraktionen versteckt.
Ja, das ist ein spannendes Konzept. Und du hast jetzt gerade eben noch gesagt, Map, da gibt es dann auch noch weitere klassische Funktionen dieser Art. Reduce fällt mir noch ein.
Mhm. Also Fold Error in anderen, in Haskell zum Beispiel.
Mhm. Also was gibt es denn da noch? Also welche dieser klassischen Funktionen gibt es denn da?
Uff, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, da irgendwie die aufzählen. Also das ist ja gerade schön, dass das die nicht irgendwie vordefiniert sind, sondern das ist, gut, es gibt eine Bibliothek, da sind ein paar drin, die man oft braucht, mhm. aber egal, was du brauchst, du kannst es dir einfach mal geschwind bauen. Wenn du eine Funktion brauchst, die eine Liste durchgeht bis zum zweiten Element, wofür irgendein Prädikat gilt, also irgendeine Funktion, die was prüft über Elemente und dann dort was einfügt.
Ja.
Wenn das was ist, was du fünfmal machst mit völlig verschiedenen Listen, völlig verschiedenen Prädikaten, völlig verschiedenen Sachen, die du einfügen willst, dann hast du so etwas, was du draus abstrahieren kannst. Und das kannst du machen, in deine Bibliothek packen und in deinem Projekt benutzen. Also deswegen glaube ich gar nicht so spannend, jetzt sich auch die irgendwelche besonders klassischen Higher-Order-Funktionen, übrigens ist das dann der formale Name dafür, eine Higher-Order-Funktion, weil es eine Funktion ist, die eine Funktion entgegennimmt, zu suchen.
Genau, also man kann sich vorstellen, man kann damit Probleme lösen. Ein Problem, das Haskell auch löst, ist Ein- und Ausgabe. Und zwar mit einem Konzept, das nennt sich eine Monade. Da gibt es Mythen darüber, da wird diskutiert und jeder stellt sich da irgendwie was anderes drunter vor. Ich habe noch nie wirklich richtig verstanden, was es ist.
Okay.
Kannst du da Licht ins Dunkel bringen?
Lass mich erst noch kurz mal zurückkommen zu meiner, zu diesen fundamentalen Eigenschaften von Haskell, weil wir haben nur über funktional geredet, wir haben nicht über pure geredet, über rein.
Stimmt.
Und das kommt gleich nochmal zur Geltung, warum Monaden in Haskell wichtiger sind oder auf den ersten Blick wichtiger als bei anderen Sprachen. Was heißt es, dass eine Sprache eine reine funktionale Sprache ist? Das heißt, dass die Funktionen in Haskell sich verhalten wie Funktionen in der Mathematik. Also wenn man sich eine Funktion in der Mathematik vorstellt, sowas wie f von x gleich x Quadrat, also eine einfache Funktion auf den reellen Zahlen, dann hat die schöne Eigenschaft, dass wenn ich heute f von 5 ausrechne und morgen f von 5 ausrechne, dann kommt in beiden Fällen der gleiche Wert raus. Zufälligerweise die Nummer unserer Episode gerade.
Genau.
Das heißt, was nicht passiert ist, dass die Funktion intern irgendwie sich merkt, wie oft ich sie schon benutzt habe und dann vielleicht morgen ein anderes rausgibt. Und das heißt auch nicht, dass wenn ich die Funktion aufrufe, vielleicht sich irgendwo anders in meinem Programm eine globale Variable ändert. Auch das Ausrechnen einer Funktion, also einer mathematischen Funktion, da wird nicht was auf die Konsole geschrieben, sondern es ist wirklich nur, ich stecke was rein, Argumente, und ich kriege was raus, den Ergebniswert. Mhm. Und das ist alles, was so eine Funktion machen kann.
Das heißt, die ist seiteneffektfrei. Das ist ja das, was die Informatiker immer so fürchten beim Entwickeln.
Genau. Und es ist also erst recht, wenn man mit irgendwie mehreren Threads programmieren möchte und dann wirklich Programme gleichzeitig laufen, wenn die sich gegenseitig beeinflussen können, dann wird es sehr, sehr schnell sehr, sehr kompliziert. Mhm. Das heißt, wenn man Seiteneffekte vermeidet, kann man auch in anderen Sprachen machen, aber in anderen Sprachen brauchst du halt Disziplin dafür, weil die Sprache dich nicht dabei unterstützt. Im Gegenteil, sie macht es oft irgendwie
sehr bequem,
das nicht in diese Form zu fallen. Und was hat Haskell auszeichnet, auch gegenüber anderen funktionalen Sprachen, ist die sehr konsequente, dass wir sehr konsequent alles in dieser reinen Form haben. Also Funktionen nehmen Eingabewerte, berechnen einen Rückgabewert, Rückgabewert muss man sagen, und sonst nichts. Und dadurch kann ich Haskell-Code viel einfacher verstehen als anderen Code, weil ich einfach schon sehe, okay, die Funktion nimmt zwei Zahlen, gibt einen String aus. Dann weiß ich nicht genau, was sie genau macht, aber ich weiß vor allem ganz viel, was sie nicht macht. Mhm. Und zu wissen, was ein Code nicht macht, ist fast schon hilfreicher, als zu wissen, was er macht.
Ja, definitiv. Und wie würde ich dann jetzt aber, und jetzt kommen wir, glaube ich, genau in die Richtung, in die ich gerade vorhin die Monade verortet habe. Das bedeutet ja jetzt erstmal, dass das Input und Output, also was meine ich da jetzt damit? Meine ich eine Eingabe aus der Kommandozeile oder das Ausgeben auf die Konsole? Das ist ja dann schwierig, oder nicht? Weil
genau. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es geht oder nicht. Mhm. Und da gab es eine sehr gute Idee, die 80er, 90er Jahre, tatsächlich aus der Mathematik inspiriert, wie man beides haben kann. Zum einen, dass Haskell-Programme rein sind, aber man trotzdem damit auch irgendwas Sinnvolles machen kann.
Genau.
Und das Konzept heißt Monade. Die Haskell-Leute haben keine Hemmung, irgendwelche mathematischen Begriffe mit dem Namen zu benennen, den Mathematik basiert. Das ist manchmal ein bisschen abschreckend, aber es sollte nicht abschreckend sein. Okay, was ist eine... Und dann ist das nächste Problem mit dem Versuch, Monaden zu erklären, ist, dass Monade ist ein abstraktes Konzept. Aber im Augenblick also die Frage, was ist, wie mache ich I.O.? Das heißt, wir können uns vielleicht mal die Monade zur Seite schieben, weil das ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir gleich vielleicht entdecken werden, und schauen uns an, wie wir I.O. in Haskell machen.
Okay, also jetzt habe ich ein Programm und ich möchte dem Programm jetzt zum Beispiel eine Eingabe übergeben, eine Zahl, die ich eintippe auf der Tastatur.
Machen wir gleich noch, schauen wir erstmal das Programm gesamt an. Machen wir ein kleines Beispiel, was man, sag mal, du willst ein Programm haben, was Zahlen einliest, und zwar ist immer in eine neue Zeile, bis du irgendwann 0 eingibst und dann gibst du die Summe der Zahlen aus.
Sehr gut. Das ist ein schönes Beispiel, ja.
Gut, jetzt ist die Frage, was hast du? Natürlich schreibst du jetzt nicht Maschinencode direkt, sondern benutzt eine Standardbibliothek. Und da findest du für diese Anwendung zum Beispiel eine Funktion, die heißt getLine. Das ist eine Funktion. Und jetzt muss man schauen, was hat die für einen Typ? Weil Haskell ist eine typisierte Sprache, das heißt, alle Funktionen haben Typen und die sagen dir sehr viel darüber, wie du die Funktion nutzen kannst. So, und die Funktion hat nicht den Typ Rückgabewert String, weil das würde nicht stimmen. Das wäre ja keine Funktion, weil der würde ja für verschiedene Zeilen genau. Sachen rückgeben. Sondern der Typ von dieser Funktion, vielleicht soll ich es nicht Funktion nennen, ich nenne es einfach mal Wert. Der Typ von diesem Ding, sag mal Ding, Ding ist schön. Für diesem Ding, getLine, ist I.O. von String.
Verstehe.
Das heißt, du hast keinen String, sondern du hast ein Etwas, was einen String produzieren kann.
Ja.
Oder ein String, ja, sagen wir hervorrufen auf irgendwelche mysteriöse Art und Weise, die du noch nicht glaubst, dass sie eigentlich geht.
Genau, also ich habe so ein Ding, aus diesem Ding springt dann ein String raus. Aber ich weiß, ich habe ein Ding und ich weiß auch, da fällt ein String raus. So gut ist das Typsystem an der Stelle.
Genau. Aber was du noch hast, ist eine Funktion, die zum Beispiel eine Zahl ausgibt. Die heißt dann Print. So, und die hat den Typ, und jetzt ist es ein bisschen schwierig im Podcast, ich hoffe, ich kriege das hin, dass ich jetzt hier nicht Leute abhänge. Die hat einen Parameter, das ist die Zahl, die ausgeben wird, ganz normale Int.
Ja.
Und der Rückgabe oder das, was dann bekommst, wenn du eine Zahl gibst, ist nicht, ist dann ein, nimm es einfach mal für jetzt ein Programm.
Ja.
Also etwas, was Seiteneffekte hat.
Genau.
Jetzt ist die Idee dahinter, die wir hier haben, ist, du schreibst so ein Programm nicht direkt, sondern du baust es nur zusammen aus Bausteinen. Also du hast einen Baustein, der liefert dir einen String, du hast einen Baustein, der nimmt eine Zahl und schreibt sie raus und du kannst sie zusammenpacken. Und dieses Zusammenpacken ist wieder eine Funktion, wieder eine Operation, die Sprache dir bereitstellt. Das heißt dann der Bind-Operator oder der Bind-Operator von I.O. Und der ermöglicht dir, etwas zu nehmen, was versteckt hinter diesem I.O.-Typ einen String nimmt und dann kannst du damit was machen und wieder mit so einem anderen Baustein zusammenpacken. Das heißt, dein Haskell-Programm ist, wenn man es abstrakt sieht, nicht ein Programm, was Text einnimmt und Zahlen addiert und ausgibt, sondern es ist ein Programm, was diese Bausteine zusammensetzt, um dann dieser Magie, die der Rechner darstellt, ein Rezept zu liefern. Hier ist, was du machst. Und das Problem ist, was ich gerade beschreibe, ist schwer zu appreciaten, zu schätzen, wenn man nicht mal damit rumgespielt hat. Weil in der Praxis ist es dann doch wieder wie in Python. Also ich schreibe meine Zeilen in meinem Programm und da kann ich schreiben, hier, ich lese eine Zeile ein und ich mache irgendwas damit und dann gebe ich es aus und schreibe noch irgendwie eine Datei raus und öffne Netzwerksockets. Also in der Praxis ist es gar kein so ein großer Unterschied. Aber Haskell ermöglicht es dir, diese Im Grunde hast du zwei Sichten auf dein Programm. Du hast die pragmatische Sicht, das von wegen sieht aus wie Python, was übrigens auch stimmt. Also man kann da auch Code schreiben, der ja, relativ ähnlich zu Python-Code sehen würde. Aber man kann diesen Code verstehen als ein rein mathematisch zu verstehen, also pure in dem Sinne von ich stecke Bausteine zusammen, die aus primitiven Bausteinen wie Zeilen eingeben, Zeilen auslesen, Datei öffnen und so weiter, dann ein Programm als einen großen Wert produziert. Mhm. Und dieser Wert, was wirklich das Gesamtprogramm ist, ist dann eine Funktion, die heißt Main, die gibt einen IO-Wert zurück und das wird dann von der Magie des Compilers ausgeführt.
Verstehe. Das heißt, was mich jetzt interessiert ist, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, wie stark beeinflusst mich diese Denkweise beim Programmieren? Ist es ein Impediment? Ist es ein Sprung, den ich erstmal nehmen muss? Oder fühlt es sich dann beim Programmieren dann doch so an, dass ich damit gut klarkomme?
Beides. Es ist ein Opt-in in gewisser Weise. Also es gibt den Spruch, dass Haskell die beste imperative Programmiersprache der Welt ist, weil du kannst in Haskell Programme schreiben, die im Grunde aussehen wie Python-Programme. Und eins meiner ersten Programme, die ich in Haskell geschrieben habe, war tatsächlich im vierten Semester, als ich Tutor war für diese Haskell-Vorlesung, ein in GTK programmiertes Frontend zur MySQL-Datenbank, wo wir die Punkte eintragen mussten.
Das besteht ja nur aus I.O.
Genau, das war, ich kannte halt irgendwie PyGTK und dann Python und habe das, glaube ich, dann relativ ähnlich programmiert, aber das geht. Und es geht sogar nicht mal schlechter als unbedingt mit Python, weil man hat trotzdem die Vorzüge der statischen Typisierung. Trotzdem wird man schnell merken, dass man für die Teile vom Programm, die jetzt nicht direkt die eine Ausgabe ist, weil oft hat man sowas wie, man liest ein bisschen was ein, also irgendwie Daten einlesen und dann kommt das eigentlich an ein Programm, ist irgendwie die Daten transformieren, daraus irgendwelche Analysen laufen zu lassen, irgendwas damit machen. Und dann kommt wieder so ein klein bisschen, wo es ausgibt. Ja. Und was man schnell merkt, dass es hilft, ist, dass man hat so diesen imperativ aussehenden Teil, also Dateien einlesen und irgendwie Strings wieder ausgeben. Und dazwischen kann man alles wunderbar und problemlos in dieser Welt der mathematischen Funktionen darstellen. Dann hat man auch die ganzen Vorteile davon, dass das Programm einfacher zu verstehen ist, dass man schön abstrahieren kann, dass man, ich komme zum Schwärmen. Das heißt, man hat beide Optionen zur Hand und man rutscht, glaube ich, ziemlich schnell, ich schreibe mein Python-Programm in Haskell neu, Hürde drüber weg ist, kommt man auch schnell rein, dass man das gut kombinieren kann.
Verstehe. Also es klingt für mich jetzt tatsächlich so, als kann ich Haskell auch ganz an der Stelle verwenden, wo ich vielleicht zu Python greifen würde, wo ich vielleicht zu einem Perl-Skript greifen würde, um in meinem Alltag Probleme zu lösen.
Ja, also ich greife immer noch zu Perl, wenn es mein Programm zu mehr als 40% aus Regexen besteht. Aber selbst da ist... Es gibt genug Leute, die ihre Shell-Skripte, also nicht ihre Shell-Skripte, sondern ihre Shell-Skript-ähnlichen Probleme mit Haskell lösen.
Verstehe. Jetzt hast du schon die ganze Zeit gesagt, Haskell hat ein Typsystem. Kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen? Kann ich mir das so vorstellen wie bei Java? Oder ist es so ein Duck-Typing wie bei Python? Oder ist es so kaputt wie bei JavaScript? Auf welcher Ebene muss ich dieses Typsystem mir vorstellen?
Also nichts von dem geht in die richtige Richtung. Vielleicht fangen wir mal mit einfach gedanklich bei einem Python-Programm an. Ich schreibe eine Funktion, die irgendwie eine Liste aufaddieren und gibt dann den Listenwert zurück. Wenn ich das Programm schreibe, habe ich ja ein konzeptuelles Modell von, was ist die Eingabe, was ist die Ausgabe. Ich habe diese Idee, die Eingabe ist auf jeden Fall eine Liste und die Werte in der Liste sind Sachen, die ich addieren kann, also irgendwelche Zahlen. Vielleicht ist mir noch egal, welche Art von Zahlen, ob es jetzt Fließkomma oder Integerzahlen sind. Und der Rückgabewert von der Funktion ist dann wieder auch so eine Art von Zahlen. Und diese Konzeptualisierung von, was ist die äußere Form von meinen Programmfragmenten, von meinen Funktionen, von meinen Werten, von meinen Datentypen, die hat man in allen Sprachen. Die Frage ist nur, ob der Compiler dir hilft, sie zu verwalten. Und das ist eine Sache, die Haskell sehr gut macht, denn wenn du das gleiche Programm in Python schreibst und in Haskell, in Python kannst du laufen lassen und wenn es irgendwie schief geht, dann kriegst du das Laufzeit ein Problem. Was passiert in Haskell ist, du schreibst das Programm, schreibst vielleicht gar keine Typen dazu und dann kannst du den Compiler fragen, welcher Typ hat das denn deiner Meinung nach? Dann wird der Compiler dir sowas sagen wie List of A nach A. Also A ist der Typvariable, weil er weiß nicht, welcher Typ. Vielleicht würde er sogar sagen, A ist dann ein beliebiger numerischer Typ. Kann man so abstrahieren über verschiedene Typen. Und der Compiler kann diesen Typ in den meisten Fällen inferieren. Trotzdem in der Praxis geht es meistens so los, dass du erst den Typ hinschreibst. Denn wenn ich mich hinsetze und ich weiß, ich muss eine Funktion schreiben, die Zahlen addiert, dann habe ich ja schon, bevor ich überhaupt überlege, wie ich das konkret mache, schon meistens eine konkrete Vorstellung, was ist die Form der Eingabe und was ist die Form der Ausgabe. Und dann schreibe ich das erstmal als Typsignatur hin. Ich sage zum Compiler, hey, Compiler, die Funktion, die ich gerade schreibe, ich erwarte, dass die folgende eine Ausgabe hat. Und dann kann der Compiler mich prüfen, ob das, was ich schreibe, wirklich dazu passt. Mhm. Aber egal, ob ich es selber hinschreibe oder den Compiler inferieren lasse, das Schöne ist, dass mein Riesenprogramm mit seinen 100.000 Zeilen Code irgendwann von Anfang bis Ende durchgeprüft wird vom Compiler, ob diese Typen zueinander passen. Und das ist beim Bauen schon geschickt, weil ich kann ja ich konzentriere mich auf ein Teilproblem, ich überlege, was ist die Eingabe, was ist die Ausgabe, und dann kann ich den Rest meistens ausblenden. Und da helfen mir die Typen sehr bei der Strukturierung. Was aber noch viel genialer ist, ist, wenn ich so ein Programm erstmal geschrieben habe und ändern will. Stell dir vor, du hast ein Python-Programm mit mehreren tausend Zeilen Code und irgendwo hast du eine Liste verwendet und jetzt willst du aber eigentlich statt der Liste von Zahlen eine Liste von Tupeln von Zahlen haben, also zwei Zahlen, weil irgendwie du musst halt irgendwie, weiß nicht, vorher war es ein Alter und jetzt ist es ein Alter und wann der nächste TÜV fällig ist bei deinen Verwaltung von Gebrauchtwagen oder was auch immer, Gebrauchtwagen. Und jetzt musst du das Python-Programm durchgehen und überall, wo diese Werte hinfließen in ein Programm, überlegen, okay, muss ich jetzt hier das umschreiben von ich habe eine Zahl zu und ich habe einen Tupel. Und wenn du es nicht machst, dann im besten Fall merkst du es beim Testen. Ja. Im schlimmsten Fall gibt es keinen Fehler, sondern der Python macht halt irgendwas, versucht was Cleveres zu machen, wenn du statt einer Zahl einen Tupel addierst und dann nimmst, ich weiß nicht, was dann macht, dann nimmst vielleicht die Tupel und konkateniert sie und hast längere Tupel. Das heißt, wenn du existierenden Code ändern willst, dann ist so ein Typsystem wie das von Haskell eine unglaubliche Hilfe. Und das merkt man auch in der Programmierung. Ich sehe das, wenn ich mit anderen Programmiersprachen vergleiche, wie die Programme da geschrieben werden, da wird das Programm geschrieben und die Struktur, die bleibt. Und wenn man ein neues Feature einbaut, dann überlegt man, wie kann ich es einbauen, um möglichst wenig an der Programmstruktur zu ändern, weil man kann es ja nicht mehr umschreiben, weil es einfach zu groß ist und zu undurchsichtig. Und in Haskell hast du das gegenteilige Eindruck. Du kannst einen Haskell-Compiler selbst, mehrere hunderttausend oder knapp hunderttausend Zeilen Code, total komplexer Code, 30 Jahre alt. Du kannst einen, der den Code nicht kennt, ransetzen und sagen, okay, hier, mach mal das kleine Feature. Und selbst wenn der irgendwie anderen Code anfassen muss, weil sich irgendwie Datentypen ändern, neue Felder dazu oder so gekommen, dadurch, dass die Typen ihn anleiten, kann er das einfach mechanisch durchführen und muss dafür den anderen Code nicht verstehen. Und trotzdem kommt es richtig raus. Und das ist wirklich in dem Sinne Hilfe, ist das Typsystem ist eine Riesenhilfe und ganz, also viel seltener eine Hürde als eine Hilfe, als das eine Hilfe ist. Verstehe. Manchmal muss man sich ein bisschen überlegen, weil manchmal hat man vielleicht eine Vorstellung von den Datentypen, die nicht so ganz zum Typsystem passen, aber das ist schon sehr selten.
Verwendest du dann, also wenn ich jetzt an ein Typsystem denke, dann denke ich natürlich an Autovervollständigung und an IDEs, die dieses Typsystem verstehen. Verwendest du da sowas oder ist es so gut aus deiner Sicht, dass es evident ist, wenn man den Code sieht?
Nee, es ist so gut. Also wie gesagt, man schreibt ja dann doch die Typ-Signaturen von zumindest den Top-Level, also den Hauptfunktionen von so einem Modul, schreibt man in der Regel hin. Die Fehlermeldungen sind hilfreich, sagen dir dann sowas wie, ich habe hier einen Integer erwartet und das sind aber jetzt ist ein Tupel von zwei Doubles. Und dann kommst du damit auch weiter. Das Tooling von Haskell ist deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Also wer so VS Code-mäßig mit Highlighting und bei jedem Teil-Expression sieht man, kann man mit dem Maus drüber gehen und zeigt, was ist das denn für ein Typ und wo ist er definiert und so. Da hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ich bin da einfach noch hinterher, weil ich so ein Vim-Junkie bin. Das heißt, ich benutze das nicht. Aber noch nicht. Aber das geht inzwischen. Aber man braucht es nicht wirklich, glaube ich. Und ich glaube, das ist auch eine schöne Eigenschaft. Ich sehe oft, dass Leute in Programmiersprachen, die, wenn ich mal so sagen darf, schwerer sind, darin richtigen Code zu schreiben, die verlangen nach Sachen wie Debuggern, wo man durchsteppen kann, wo man sehen kann, okay, was hat denn das jetzt für einen Wert im Speicher? Und ich behaupte, man braucht das weniger oder weniger früh bei Sprachen wie Haskell, wo du besser einfach siehst, was du machst. Und Also ich komme mit Printf-Debugging oder dem Äquivalent dazu in Haskell als letztes Resort schon sehr weit, meine Fehler zu finden.
Das ist ein sehr
und das spricht, glaube ich, auch für die Sprache.
Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Sprache, die eine ausgewachsene IDE braucht, um überhaupt beherrscht werden zu können, das ist schon ein falscher Ansatz. Und ich sehe das vor allem, als ich bin sehr, sehr kritisch gegenüber JavaScript eingestellt. Viele der Probleme, die mit dem Umgang mit dieser Sprache entstehen, die hast du jetzt in deiner Zusammenfassung gelöst mit Haskell. Du weißt zu jedem Zeitpunkt, welchen Typ hast du gerade unter deinem Mauscursor. Mhm. Der Compiler weiß es auch und das ist eine ganz andere Art, damit umzugehen, als dauerhaft zu sehen, undefined is not a function. Und
genau.
Und ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen traurig, warum diese Spracheigenschaften, die sind da, die gibt es, aber die Programmiersprachen, die eine Relevanz haben in der realen Welt, die haben diese Features einfach nicht.
Es ist ein Rätsel, warum sich manche Programmiersprachen durchsetzen. Und niemand sagt, JavaScript ist eine tolle Sprache. Der Grund, warum JavaScript sich durchgesetzt, war vermutlich, weil es zur richtigen Zeit in den Browsern implementiert wurde und man dieses Problem des Deployments lösen konnte, was eigentlich gar nichts mit Sprache selbst zu tun hat.
Richtig, das ist die Infrastruktur außenrum.
Ja, und solche Netzwerkeffekte dann und wo ist das Ökosystem groß und wo gibt es Geld, sorgen dann dafür, was beliebt ist. Da hat die Programmiersprachen-Community noch einiges zu tun, dass man tatsächlich die Sachen, von denen man glaubt, dass sie besser sind, auch irgendwie mehr an den Mann bringt.
Ja, und JavaScript wird ja im Browser interpretiert. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Haskell kann bestimmt nicht interpretiert werden, das stimmt aber nicht. Es gibt durchaus den GHCI, also auch einen Interpreter, der Haskell kann und beherrscht. Kannst du da ein bisschen so mal den Unterschied hinweisen, was ist der Unterschied zwischen einem Interpreter und einem echten Compiler? Wie funktionieren die anders und was machen die so im Vergleich?
Also beides sind Programme, die dann deinen Quellcode entgegennehmen und damit was machen. Und beide lassen das Programm laufen. Sie unterscheiden sich aber darin, wie sie das Programm laufen lassen. Den Compiler haben wir ja vorhin angesprochen, der übersetzt das Programm in eine andere Sprache. Also in unserem Fall jetzt von Haskell in x68 Maschinencode. Und sowohl Eingangsprogramm als Ausprogramm haben die gleiche Bedeutung, gleiche Semantik, sie machen das Gleiche. Aber das Zielprogramm ist dann eben in einer Sprache, die jetzt dann die Maschine ausführen kann. Der Interpreter macht das anders. Der lädt das Programm, was du geschrieben hast, in seinen Speicher und tut ihn auch irgendwie ein bisschen aufbereiten, in eine Form zu bringen, mit der er besser arbeiten kann. Und dann, jetzt muss ich aufpassen, dass ich sage, interpretiert er ihn, das würde euch nicht weiterhelfen.
Genau, das ist Definition mit sich selbst.
Genau, also für den Interpreter ist das Programm, was wir ausführen, einfach Daten und er geht das Programm durch und macht die Sachen, die da stehen. Also im Grunde, er liest es ab und wenn da steht, gebt eine Zeile aus, dann gibt er eine Zeile aus und wenn da steht, Variable x ist jetzt 20, dann merkt es sich in der Tabelle, Variable x ist 20.
Verstehe, also er würde jetzt nicht diese Zeile nehmen und nach einem Satz von Regeln in eine andere maschinenlesbare Sprache, zum Beispiel Bytecode oder Binärcode übersetzen, sondern er nimmt wie so eine Excel-Tabelle, wie so ein Kochrezept das Programm entgegen und macht dann das, was in den Zeilen steht. Kann ich mir das so vorstellen?
Also vielleicht machen wir mal ganz konkret. Hm? Nehmen wir an, du schreibst einen Interpreter für mathematische Ausdrücke. Dann, das ist eine wunderbare, schöne Programmieraufgabe, mit der man sich auch in jeder Sprache mal basteln könnte. Dann liest du halt die mathematischen Ausdrücke erstmal als Text ein. Dann musst du ihn zerlegen in seine Einzelteile. So, okay, hier ist eine Zahl, jetzt hier ist ein Plus und hier ist eine, und ich meine, so, wir machen so ganz einfach, so taschenrechnermäßig. Also, wenn eine Zahl kommt, dann habe ich die gespeichert, dann mache ich eine andere Zahl, ein Plus, dann tue ich die aufeinander addieren. Ja. Und ich glaube, jeder im Publikum hier, der ein bisschen programmiert, kann sich vorstellen, sowas auszuführen. Okay, man hat irgendwie einmal, legt man eine Variable an, da kommt der aktuelle Wert rein, dann mache ich ein großes if-then-else. Wenn das nächste eine Zahl dann und ein Plus, dann tu es drauf addieren. Wenn das nächste eine Zahl und ein Minus, dann tu es abziehen. Und das ist Interpreter, nichts anderes. Und das ist ein Interpreter für eine sehr einfache Sprache, aber da kann man schnell sich denken, okay, dann baue ich noch ein if-then-else ein und noch ein print und schon habe ich was, mit dem ich jetzt ausfüllen kann. Das ist die Essenz eines Interpreters. Das gleiche als Compiler zu machen, wäre schon, also meistens ist der Compiler deutlich anspruchsvoller, weil dann lese ich zwar immer noch meinen mathematischen Ausdruck ein mit Plus und Mal und Minus und Zahlen, aber dann, was ich dann rausschreibe, ist, wie gesagt, ein anderes Programm, vielleicht Maschinencode oder Assembly, der dann auf einer anderen Maschine, also statt meinem aktuellen Speicher, dem Computer, wo es nach ausgeführt wird, diese Instruktion der Reihe nach durchführt.
Ja, verstehe. Und wenn ich jetzt Haskell interpretieren möchte, mal ganz, ganz praktisch, dann gehe ich dem Paketsystem meiner Wahl und sage, installieren wir mal den GHCI und dann starte ich den und dann kann es eigentlich schon losgehen. Ist das richtig?
Genau. Also tatsächlich würde ich GHCUP empfehlen, um GHC zu installieren diese Tage. Distributionen haben meistens nur eine spezifische Version vom Compiler und dann ist blöd, wenn man ein Tutorial drauf kommt, wo dann steht, dieses Tutorial läuft besser mit 8.6 und du hast 8.4 und irgendwas läuft nicht. Das ist, also dann nimmt man besser diesen Installer. Der Interpreter und der Compiler sind ein Projekt. Also man kriegt die immer zusammen. Man hat nie nur einen, hat immer beide. Der eine heißt GHC, der andere heißt GHCI für Interpreter.
Genau, was ist denn eigentlich die Abkürzung von GHC? Ich glaube, das ist Glasgow Haskell Compiler.
Genau, ich glaube, ursprünglich die ersten, die es entwickelt haben, saßen an der University of Glasgow. Inzwischen wird es als Glorious Haskell Compiler benannt, weil die Verbindungen zu Glasgow nicht mehr gelten. Also wir reden ja hier nicht von einer neuen Sprache. Also Haskell ist tatsächlich dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Wow. Also 1. April 1990 wurde sozusagen die erste Version veröffentlicht und ist damit älter als Java und viele andere Sprachen, die man jetzt schon als alt sieht. Also ganz nett ist, wenn Leute denken, oh, dieses neue Zeug Haskell, was willst du damit?
Neues ist es nicht. Die neuen Kids, die damit hantieren.
Gut gereift.
Ja.
Zum Interpreter noch kurz. Dadurch, dass ich in Haskell sowohl einen Interpreter habe als einen Compiler, habe ich eine ganz tolle Entwicklungs-Experience. Also ich habe bei mir dann meistens ein Fenster offen mit dem Editor und im anderen Fenster läuft der Interpreter und er ist so instrumentiert, dass wenn ich Datei speichere, er die neu lädt. Und neu lädt ist viel schneller als neu kompilieren. Das heißt, ich sehe dann innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde, ob das Programm funktioniert, also ob es irgendwelche Fehler hat. Mhm. Und da ich den Interpreter ja nicht nur, der prüft nicht nur das Programm, sondern kann es ja auch ausführen. Das heißt, was ich häufig mache, ist, dass im rechten Fenster läuft der Interpreter in einem Modus, wo, wenn das Programm sich ändert auf der Festplatte, dann wird es neu geladen, wird getyp-checkt, ich kriege alle Fehler angezeigt. Wenn keine Fehler sind, lässt er die Testsuite laufen, die auch in Haskell geschrieben ist. Ja. Das heißt, ich tippe eine Zeile und schreibe Enter und rechts gehen automatisch die neuen Tests durch, innerhalb von weniger als einer Sekunde. Und wenn ich das vergleiche mit, was ich jetzt zum Beispiel mit Rust kürzlich hatte oder zur Zeit habe, wo die Compile-Zeiten, also gibt es hier noch langsamer Compiler, aber da sind es immer so halbe Minuten bis Minuten, bis ich meinen Test laufen lassen kann. Und das macht einen riesen Unterschied in der Produktivität und auch der Zufriedenheit, wenn ich nicht diese ständigen Pausen habe. Und da hilft es super, eine Sprache zu haben, die sowohl interpretiert ist für die schnelle Entwicklung, als auch kompiliert, um nachher dann trotzdem die Performance und Vorteile von einem kompilierten Programm zu haben.
Das kann ich definitiv bestätigen. Also wenn man auf den Compiler warten muss, dann ist das ein unglaublicher Produktivitätshemmer. Und man muss in Java, also Lukas, du kennst das gar nicht anders, weil unser Framework das schon alles kann, aber das sind ziemliche Klimmzüge, die man veranstalten muss, um bei Java nicht ewig warten zu müssen, bis dann erstmal der Compiler losgelaufen ist, nachdem man irgendwie die Konstante geändert hat. Eine Frage zum Schluss habe ich noch, vielleicht eine eher neckische. Ich kann in Haskell nicht eine Variable zweimal zuweisen. Ist das nicht ein unglaublicher Quatsch?
Ja, die Behauptung ist nicht Quatsch. Also es gilt in einem strengen mathematischen Sinn, weil wir haben gesagt, Funktionen in Haskell sind wie mathematische Funktionen. Und wenn du in der Funktion f von x einmal dein x festgelegt hast, dann kannst du nicht mehr ändern. Aber du kannst ja die f von x Funktion vielmal aufrufen. Ja. Das heißt, wenn wir nochmal das Beispiel nehmen von ich gehe die Liste durch und tue jedes Zeichen erhöhen, dann habe ich ja dieser Map-Funktion meine Zeichenveränder-Funktion gegeben. Diese hat eine Variable, so ein Parameter, das ist vielleicht irgendwie C genannt. Und natürlich ist es ein anderer Wert jedes Mal, wenn ich die Funktion aufrufe. Das heißt, die Variablen, ich meine, das heißen nicht umsonst Variablen, die variieren jedes Mal, wenn die Funktion aufgerufen wird. Was man nicht machen kann, ist eine globale Variable anlegen und dann von verschiedenen Funktionen beschreiben. Und dann hast du diesen Effekt, dass du, wenn du deinen ersten Test und den zweiten Test laufen lässt, dann tut's, aber wenn du den ersten Test nicht laufen lässt, tut der zweite nicht, weil irgendeine globale Zustand sich verändert hat.
Ja. Also wer mit diesem Argument, das habe ich nämlich schon oft gehört, wenn die Leute sagen, ja, da kann ich ja nicht mal meine Variablen zuweisen. Ich glaube, man sollte dann ein bisschen genauer hinschauen, was es denn tatsächlich
ist. Genau, da muss man einfach noch, sich noch mal ein bisschen Zeit geben, das vielleicht irgendein gutes Tutorial durchmachen, merken, okay, man denkt einfach anders. Und dann ist die Frage, ist es nicht so, dass du lernst, wie du damit umgehst, keine Variablen zuzuweisen, sondern du lernst, wie du es gar nicht das Bedürfnis hast, das zu machen.
Ja.
Also so ungefähr.
Das war jetzt, glaube ich.
Tatsächlich, mein erster Eintritt von Haskell war das auch. Und ich hab zu der Zeit so Parodielieder geschrieben, so als Student. So, also irgendwelche Lieder genommen und dann Texte drauf gemacht. Und da gibt es auch ein Lied zu eben jener Vorlesung. Und ich greife mal kurz. Und da gab es eine Zeile dazu. Also, es ist nicht wirklich gut, aber. Warte mal, ob ich es ganz schnell. Genau, wrote it in Haskell. Und da ist auch die Zeile, I got no variables and it freaks me out. but I can do without. Somehow I can do without. Das war zu Cats in the Cradle. Also auch ich habe am Anfang mich darüber sehr markiert und inzwischen ist es einfach gar kein Gedanke mehr. Also man denkt einfach nicht in Schubladen, wo ich Werte rausnehme und andere Werte reinlege.
Ja, um das round zu uppen. Ich glaube, Haskell ist einfach ein kann ich es Paradigma nennen? Kann ich die reine funktionale Programmierung?
Reine funktionale Programmierung ist ein Paradigma.
Ist ein Paradigma, ja. Genau. Ist eine andere Sache als die Objektorientierung. Und wenn man damit mit diesem Mindset, ich möchte jetzt genauso in meine Objektorientierung arbeiten, reingeht, dann sollte man vielleicht einen Schritt zurückgehen und der Sprache nochmal eine Chance geben.
Genau, auf jeden Fall. Lohnt sich.
Dann vielen Dank für deinen Überblick über Haskell. Wir können jetzt natürlich nur an der Oberfläche kratzen in unserer Zeit, aber es war schon mal sehr, sehr, sehr interessant und ich habe ein bisschen Lust bekommen, muss ich sagen, mal wieder meinen Wim auszupacken und mal ein paar Übungen und kleine Dinge, mir fallen da schon ein paar Sachen ein, die ich machen möchte, mal in Haskell zu schreiben.
Ja, um vielleicht noch einen Kommentar von mir abzugeben, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Und es ist auf jeden Fall auch ein komplett anderer Ansatz. Und ich habe jetzt auch bin auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen, sagen wir mal so.
Das war, vielleicht können wir ja ein gemeinsames Projektchen starten, wo wir mal.
Da bin ich gespannt, wer dann davon erzählt.
Wir mal mit Haskell. Ich habe schon eine Idee. Das sage ich jetzt vielleicht nicht, aber doch Kontextmusik fällt mir ein. Aus verschiedenen Gründen. Mhm. Weil da die Eigenschaft, dass ich keine Seiteneffekte habe und die Eingabe gut von dem trennen kann, was ich dann damit machen möchte, sehr wichtig ist.
Es gibt eine große Szene von Haskell-Programmierern, die so Musik generieren, also synthetische Musik. Bei der Haskell-Konferenz, der großen oder Funktionale Programmierung-Konferenz, gibt es immer einen Teil-Workshop über Kunst und Funktionale Programmierung. Und da gibt es abends immer eine Party, wo dann die ihre Live-Coding Musik machen, wo sie dann mit dem Laptop da sitzen und ihre Kompositionen programmieren, während es läuft. Mhm. Und auch da hat Haskell eine Fangruppe.
Ja, ich glaube zu Recht. Und also ich habe schon mit anderen Programmiersprachen, es gibt ja Python, gibt es Tool, es gibt sogar für Java Programmier-Libraries, mit denen man Musik programmieren kann. Und man hat da viele Probleme, wo du heute gesagt hast, die gibt es in Haskell nicht. Und ich habe mir das dann so, als du geredet hast, überlegt, ja richtig, das könnte man eigentlich echt gut verwenden, um Musik live zu programmieren. Cool, weil man die Art und Weise, wie man zum Beispiel Intervalle oder Akkorde bildet, komplett als Funktion definieren kann und die dann bruchstückartig zusammenbastelt zu einer Komposition. Ich glaube, das funktioniert und ich werde mit dem mal ein paar Stunden gönnen. Jetzt haben wir ja immer noch den Code der Woche. Also der Code der Woche ist ein Programm oder ein Projekt, das wir vorstellen. Und was passt da heute besser als ein Haskell-Projekt? Und da gibt es eines von dir, Joachim. Was ist das denn?
Ja, genau. Da hole ich mal kurz aus. Und zwar geht es um den Tiptoy-Stift. Den Tiptoy-Stift kennen genau jene Menschen, die Kinder im Alter von 4 bis 10 haben oder inzwischen auch ein bisschen älter, für die, die es früher hatten. Das ist die Cash-Cow von Ravensburger zurzeit. Das ist, muss ich mir vorstellen, das ist so ein relativ dicker Stift, so kinderhandkompatibel. Und dazu gibt es eine unglaubliche Menge an Büchern und Spielen und sonstiges Zeug, wo man kaufen kann, also vor allem die Bücher. Da gibt es ein Buch über Bauernhof und dann hat es ein paar schöne gestaltete Seiten, wo man so ein bisschen erklärt wird, was so am Bauernhof passiert, mit vielen schönen Bildern. Und der Gag ist, ich kann mit diesem Stift bei diesem Buch irgendwas drauf tippen und dann erzählt er mir was dazu. Da ist ein Lautsprecher drin und dann höre ich die Kuh muhen oder ich erfahre was über die Kuh oder ich kann auch irgendwelche Spiele spielen, wo ich alle Mäuse suchen muss und so weiter. Und also tolles Ding für Kinder in dem Alter, die haben da furchtbar viel Spaß mit. Und natürlich hat sich dann mir als Bastler die Frage gestellt, okay, aber wie kann ich das selber nutzen? Also es muss ja irgendwie klar sein, da wird was programmiert, da sind irgendwo diese genau. Logik, wann was passieren soll. Die sind anscheinend auf dem Stift, weil immer wenn ich ein neues Buch kaufe, tue ich den Stift als USB-Stick an den Rechner anschließen und lade eine neue Datei drauf. Die hat eine Dateiendung namens GME. Es sieht aus wie Binärsalat, kann man nichts mit anfangen erstmal. Und dann habe ich mich, auch schon wieder vor 6, 7 Jahren, glaube ich, mit ein paar random Leuten aus dem Internet, die ich vorhin gar nicht kannte und ich auch immer noch alle nicht kenne, hingesetzt und haben uns überlegt, wie funktioniert das wohl? Und haben dieses Dateisystem, also dieses Dateiformat in tatsächlich klischeehafte, wir schauen uns Hexcode an und versuchen Muster zu erkennen, nach und nach entschlüsselt und auch herausgefunden, wie diese, also zur Technik kurz, die Bücher haben keine Chips oder so drin, das ist einfach ein Punktmuster aus kleinen, ganz feinen schwarzen Punkten, was über das Buch drüber gedruckt wird, wo dann der Stift mit der kleinen Infrarotkamera in der Spitze erkennt, wo du drauf tippst. Und da haben wir dann auch verstanden, wie diese Codes funktionieren. Die kodieren einfach eine 16-Bit-Zahl und dann muss der Stift halt nachschauen, was er dann machen soll. Also haben Codes verstanden und dieses Teilformat verstanden und haben jetzt so ein Projekt am Laufen mit entsprechender Software, die es dir ermöglicht, deine eigenen Produkte fürs Tiptoy zu basteln. Und haben die Leute die coolsten Sachen gemacht. Also beliebt sind Schnitzeljagden, wo du diese Codes ausdruckst und irgendwo in der Nachbarschaft verteilst. Und dann dürfen die Kinder am Kindergeburtstag mit dem Stift in der Hand rumrennen und dann kriegt er ihnen gesagt, was danach kommt. Irgendwer hat Monkey Island mehr oder weniger nachprogrammiert oder zumindest ein paar Szenen davon mit anfassbaren Objekten, die du halt als Zettel irgendwo hast. Und dann tippst du drauf und sagt der Stift, du hast jetzt Objekt 5, dann drehst du 5 und hast du da deinen Sack Gold oder so. Und ganz viele Familienfotos vertont und so weiter. Das Ding heißt TTT-Tool, also 3x3 Ts, Tiptoy-Tool, und aus Google findet man es. Ist Software, läuft für Windows, Mac und Linux problemlos. Muss ein bisschen Kommandozeile können, um halt diese Eingabedateien, also man programmiert das in so einer einfachen Sprache, diesen Stift, wo man sagt, was er wann machen soll. Und dann kriegt man diese Dateien raus und auch die Codes zum Ausdrucken. Gibt ein Buch dazu, also buchgetrieben, hoffentlich ganz passable Dokumentation, gibt ein paar Artikel in verschiedenen Magazinen, gibt YouTube-Videos dazu. Also ist, glaube ich, das meine Projekte, mit dem ich tatsächlich die meisten Leute und die meisten Leben erreicht habe, weil gut, ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich benutzen, aber einen Vortrag dazu hatten irgendwie knapp 200.000 Leute angeschaut. Ja, nice. Wenn davon 5% damit rumspielen, dann sind es doch schon gewaltig viele Kinder, die Spaß gehabt haben, weil wir das da gebastelt haben.
Also ich bin gerade auf der Webseite, da gibt es echt auch ganz spannende Implementierungen damit. Also ich sehe jetzt hier, wie du schon gesagt hast, Monkey Island, jemand hat Tierfiguren selber gebastelt. Das ist schon eine spannende Geschichte. Und ich glaube, Kinder haben damit Spaß. Ich kann mir das gut vorstellen. Vielleicht auch Erwachsene.
Jetzt noch kurz die Verbindung davor. Das Ding habe ich in Haskell geschrieben und ich habe es nie bereut. Und dann sieht man, also ich habe ganz wenig wirklich Bugs, die Leute melden. Ich habe kein Problem von Linux aus, sowohl für Windows als auch für Mac. Nee, nicht für Mac, aber also ich habe kein Problem, diese Datei zu erzeugen, die dann auf allen Maschinen funktioniert, also die ZIP-Datei, die für alle Distributionen das haben. Die ganzen Anwender haben keine Ahnung, dass es irgendeine obskure Programmiersprache ist, die keiner kennt. Also es ist tatsächlich ein schöner Beweis, als Abschluss von dem Thema hier, dass man mit Haskell ganz praktische Sachen machen kann.
Ja, super. Ist es Open Source? Kann man sich den Quelltext anschauen? Ist
natürlich Open Source, ja.
Ja, perfekt. Ja. Dann ist es doch bestimmt ein sehr guter Einstieg, um mal ein funktionierendes Programm in Haskell studieren zu können und zu verstehen, wie Haskell funktioniert.
Gut, jetzt hat es hier kurz geklingelt. Ich lasse euch den What the Fuck mal kurz erzählen und macht dann die Tür auf.
Genau, sehr gerne. Ja. Dann machen wir jetzt weiter mit dem No-Code der Woche tatsächlich. Da bin ich diese Woche über einen Podcast gestolpert, der eigentlich nur aus einem Interview besteht. Da redet der Journalist Philipp Banse, den man auch von der Lage der Nation kennt, mit einem Autor, studierter Psychologe tatsächlich, inzwischen aber eher, ich würde mal sagen, Technikphilosoph Christian Stöcker. Und sie reden über Fluch und Segen des exponentiellen Wachstums. Und ich habe selten ein so gutes Interview gehört. Die Quintessenz daraus ist so ein bisschen, dass man sich das exponentielle Wachstum nur ganz schwer vorstellen kann. Also das Gehirn von einem Menschen ist nicht dazu gemacht, zum Beispiel zu verstehen, dass ein Wirtschaftswachstum von 2% jedes Jahr nicht bedeutet, dass wir in gleichförmigen Schritten uns nach vorne entwickeln, sondern dass das ein exponentielles Wachstum ist. Und welche Konsequenzen das hat für die Art und Weise, wie wir vor allem mit Technik umgehen, welche Konsequenzen das hat, wie wir vor allem mit künstlicher Intelligenz umgehen, wird in diesem Podcast ganz gut ausdiskutiert. Er ist insgesamt 2 Stunden lang und extrem kurzweilig. Und ich kann es auf jeden Fall extrem empfehlen. Das Buch, das Christian Stöcker da geschrieben hat, das heißt Das Experiment sind wir. Ich habe es mir jetzt mal geshoppt und werde es mir durchlesen. Ich fand es mal wieder eine sehr gute Möglichkeit zu sehen, wie gut eigentlich so ein Podcast sein kann und welche Impulse man daraus mitnehmen kann.
Ja, cool.
Exponentielles Wachstum, großes Ding im wahrsten Sinne des Wortes.
Klingt interessant, ja.
Du hast da auch noch ein No-Code der Woche, Lukas.
Ja, ich dachte mir, komm, dann steuere ich ja auch noch ein bisschen was zu. Und zwar, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Netflix geguckt nach der Arbeit. Und zwar habe ich mir Queen's Gambit angeguckt, in Deutsch das Damen-Gambit. Und zwar geht es da um eine Netflix-Show, in der es um Schach geht.
Also tatsächlich Schach, und dieses Brettspiel.
Genau, Schach, dieses Brettspiel, und es gibt da auch eine bestimmte, wie sagt man, Move, eine, wie sagt man das auf Deutsch, ich weiß es
Schachzug.
Nicht. Einen Schachzug, genau, das wollte ich sagen, ja, der Queen's Gambit heißt, und so heißt auch die Serie, und es ist quasi so eine Miniserie mit 7 Folgen, und es ist ziemlich interessant. Und auch wenn man jetzt denkt hier, ja, es ist Schach oder so, voll langweilig, finde ich überhaupt nicht. Also es geht nicht nur um Schach, sondern auch um natürlich so Slice of Life, Struggle und so.
Also kann ich es mir eher als eine Dramaserie vorstellen.
Ja, aber es geht auch viel um Schach, und es geht halt vor allem um eine weibliche Schachspielerin, deswegen auch Queen's Gambit. Und da gibt es natürlich auch viele Implikationen mit der weiblichen Variante, weil das, ich glaube, die Mehrheit im Schach sind Männer.
Ja, ist auch heute noch.
Und vor allem spielt es männerdominiert. Genau, vor allem spielt es im 20. Jahrhundert, also 1960. Und da ist es ja auch nochmal, da ist die Dynamik ja auch nochmal komplett anders. Deswegen ziemlich, ziemlich interessant. Kann ich sehr empfehlen, die Serie.
Und das passt auch super zu dem No-Code der Woche mit dem Podcast, weil auch da wird ziemlich viel über Schach und Go geredet, eben weil da exponentielles Wachstum ein Thema ist und insbesondere auch das maschinelle Lernen und die künstliche Intelligenz, die gegen Menschen spielt in diesen Spielen, ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Auch ich glaube, eine kulturhistorisch interessante Sache, wenn eine Maschine einen Menschen besiegt. In einer Sportart, ja, die man eigentlich jahrhundertelang für urmenschlich und als menschliche kulturelle Errungenschaft gesehen hat. Was für ein Foto hast du denn auf Facebook, Lukas?
Eins von mir selber.
Eins von dir selber. Ich habe auf Facebook auch ein Foto von dir selber. Joachim, hast du soziale Netzwerke?
Ja, ich bin auch nicht ganz immun.
Auch nicht ganz. Und da sind dann wahrscheinlich auch Fotos von dir.
Ja, ja.
Jetzt gibt es da, das ist unser What the Fuck der Woche, ein Projekt, eine Software, da lädt man sein Profilbild hoch und eine künstliche Intelligenz verändert dann das Profilbild ganz subtil, sodass die Hautfarbe, so eine grobe Idee von der Frisur, Geschlecht, die Bartwuchs, wenig Bartwuchs, Alter, solche Dinge bestehen bleiben, aber die Gesichtszüge sind doch so anders, dass es eine andere Person ist. Also es ist sozusagen ein Generator für Fake-Fotos von einem selber. Mit dem klaren Ziel, die dann auf Social Media hochzuladen, dass man da ein bisschen an Anonymität gewinnt. Ich fand das echt sehr spannend und ich bin echt am Überlegen, das vielleicht mal auszuprobieren. Was haltet ihr da davon?
Aber für was denn? Für was willst du das denn mal ausprobieren?
Ja, also die Idee ist ja, dass...
Also du kannst da ein Bild reintun und dann macht er dir halt ein anderes Gesicht, aber willst du es irgendwo verwenden?
Ja, warum nicht? Also warum nicht bei irgendwelchen...
Warum schon? What the fuck? Ich versteh den Sinn dahinter nicht. Und dann siehst du, dann triffst du jemanden in echt und dann sieht er auf einmal komplett anders aus. Also bis auf...
Darum geht's gar nicht. Es geht, glaube ich, da eher darum, es gibt definitiv bei Facebook und Co. ja die Gesichtserkennung und sie werden dann dich auf dein Profil zurückmappen können und das kann man damit halt aushebeln. Es öffnet natürlich aber auch Tür und Tor für irgendwelche Sockenpuppen-Accounts, die dann irgendwelche rechtsradikale Propaganda auf die Social Medias dieser Welt spülen. Alles wie immer eine zweischneidige Sache.
Also ich habe gerade mal mit meinem Bild gemacht und okay, die rauskommen, die haben alle ähnliche Haarfarbe und ähnliche Hautfarbe, das war es dann auch schon. Also ich glaube, es ist nicht arg viel anders als irgendwie ein, gut, was man es nicht machen sollte, aber ein random Foto, was man im Internet gefunden hat, von irgendwem zu benutzen. Der einzige Vorteil ist, dass man eben nicht gerade irgendwem anders das Gesicht klaut, wenn man mal unter falschem Bild geht, aber es ist trotzdem, glaube ich, noch genau so ein falsches Bild wie sonst auch. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, okay, man würde auf der Straße erkannt werden, aber die Algorithmen kann einen nicht zum Beispiel.
Okay, also es ist was nicht, ja, aber dann... Dann kann ich ja auch einfach auf thispersondoesnotexist.com gehen und dann davon ein Bild nehmen, weil die sehen genauso gut aus, sind auch von der KI erstellt und niemand weiß, dass ich das bin. Ist dann das Gleiche. Also wenn es darum geht, dass man gar nicht erkannt werden soll, dann kann ich auch einfach tatsächlich genau, so ein Bild genau. nehmen. Dann schade ich keiner Person und es ist KI und... Ja, aber ich sehe den Sinn dahinter nicht, weil wenn ich jetzt auf Facebook ein Fake-Bild habe, dann finden die Leute, die mich suchen auf Facebook nicht, weil die denken, das ist jemand anders. Und die Leute, die mich vielleicht schon als Freund haben, denken sich so, hä, wer ist das jetzt? Warum wurde sein Account gehackt jetzt? Oder also ich verstehe es einfach nicht.
Ist es zu Recht der What the Fuck der Woche?
Ja, auf jeden Fall.
Dann passt es ja genau, ja genau in diese Rubrik. In diesem Sinne... Ja. Ich glaube, für diese Woche machen wir den Laden dicht. Es war mega spannend, Joachim.
Fand ich auch. Ja. Vielen Dank.
Ja, ich habe hat Spaß gemacht.
Wieder ein bisschen Lust bekommen, mal was anderes zu machen, als was ich in der Arbeit Tag für Tag tue und wo man auch so ein bisschen auf seiner eigenen Insel lebt. Nicht nur beim Programmieren, das ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, sondern auch beim Denken tatsächlich. Also ich glaube, dass auch die Programmiersprache und die Patterns, die man in dieser Programmiersprache besonders gut und für häufig macht, dass die auch die Art und Weise, wie man Problemlösungen angeht, ganz stark beeinflussen.
Mega.
Ich mag es immer, wenn man da so ein bisschen aus einer Komfortzone gelockt wird, um mal Probleme aus einer anderen Sichtweise zu sehen, als aus der, die man jetzt inzwischen auch schon bei mir 15 Jahre immer auf dieselbe Art und Weise gelöst hat. Auch wenn sich natürlich Technologien weiterentwickeln, aber das Weltbild, das Paradigma außenrum, so eine Programmiersprache verändert sich in der Regel nicht. In diesem Sinne... Wenn ihr Feedback habt, dann meldet euch bei uns unter @codeculturepod bei Twitter. Wo erreicht man denn dich bei Twitter und im Web, Joachim?
Also auf Twitter benutze ich OneWay. Also da kann man zwar manchmal mitbekommen, wenn ich was schreibe, aber da bin ich nicht so gut zu erreichen. Ganz klassisch E-Mail findet man.
Genau, wir packen vielleicht noch deine Webseite in unsere Shownotes, dass die Leute auch deine Projekte anschauen können. Ansonsten suchen wir wie immer ganz viele Menschen für unsere Firma. Wenn ihr für uns arbeiten wollt, dann schaut mal unter excentra.de/karriere vorbei. Wir suchen alles von der kaufmännischen Assistenz bis zum DevOps Azubi, Fachinformatiker und auch studierte Informatiker. Für jeden was dabei. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao.
Danke, auf Wiedersehen.
Ciao.
Gibt's irgendein Wortwitz mit Monade oder so?
Ich hätte gern lieber eine Monade als eine Limonade.
Ah, sehr gut.
Sehr gut, ja.
Gut, passt.